Eine Geschichte jetzt auch für euch. Eine Frau serviert ihrem Mann nach den Flitterwochen Cornflakes zum Frühstück. Der Mann kann Cornflakes nicht ausstehen. Da er seine Frau nicht kränken will, isst er sie trotzdem und nimmt sich vor, ihr zu gestehen, dass er Cornflakes nicht leiden kann, sobald die Packung zu Ende sein wird. Seine Frau ist aber fürsorglich und achtet darauf, dass die Cornflakes nie ausgehen, indem sie immer für Vorrat sorgt. Die beiden sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Der Mann isst jeden Morgen Cornflakes, die er immer noch nicht mag. Ja, wie mag es ihm gehen, jeden Morgen? Wenn es ihm bewusst ist, ärgert er sich, dass er es von Anfang an nicht gesagt hat. Wenn es ihm nicht bewusst ist, weil er das verdrängt hat, ihm schon gar nicht mehr bewusst ist, was dann? Oh je, das war kurz und knapp die Beschreibung dieser Situation. Lasst uns unseren Predigttext aufschlagen, den wir heute im Lukas-Evangelium finden, Kapitel 15 und dort Vers 25 bis 32. Lukas 15, Vers 25 bis 32. Ein Gleichnis, das wir alle kennen, was wir aber uns neu anschauen wollen. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir wollen uns heute einem anspruchsvollen Thema widmen in dieser Predigtstunde. Warum scheinen manche Gläubige Angst vor Gottes Gnade zu haben? Und wie kann diese Angst überwunden werden? Warum scheinen manche Gläubige Angst vor Gottes Gnade zu haben? Und wie kann diese Angst überwunden werden? Und wir wollen unter diesem Aspekt Satz für Satz aus unserem Predigttext durcharbeiten. Und wir steigen gleich ein. Unser Predigtabschnitt beginnt nicht vorne im Gleichnis, sondern mittendrin. Vers 25 und 26. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Es war alles wie bisher. Aber als er dieses Mal nach Hause kam, stellte er fest, etwas ist anders als sonst. Singen und tanzen, das bringt ihn total durcheinander. Er muss wissen, was sich dahinter verbirgt. Direkt zu seinem Vater zu gehen und zu fragen, traut er sich offensichtlich nicht. Deshalb fragt er einen der Knechte. Damit scheinen wir schon im ersten Satz unseres Predigtabschnittes mit dem entscheidenden Wort Angst in Berührung zu kommen. Er traut sich offensichtlich nicht, den Vater zu fragen. Das heißt, nicht trauen, Angst zu haben. Aus Angst direkt zu fragen, fragt man andere und meint damit, einen sicheren Weg zu gehen. Vers 27, der Knecht aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Der Knecht hat ein einfaches Weltbild. Und in diesem Weltbild erzählt er es. Dein Bruder ist gekommen, das gemästete Kalb geschlachtet, dein Bruder ist gesund. eine kurze Zusammenfassung, eine Vereinfachung, dass man meint, den Kern sofort verstanden zu haben. Und trotzdem fehlt das Wesentliche. Was fehlt? Was ist das Wesentliche, das fehlt in der Beschreibung des Knechts? Es fehlt das Sündenbekenntnis des jüngeren Sohnes. Es heißt eben, dein Bruder ist zurückgekommen in tiefe Reue, hat all seine Sünden bekannt, daraufhin hat dein Vater ihm alle seine Sünden vergeben, dein Bruder hat die Vergebung angenommen und deshalb feiern sie ein großes Fest. Das ist doch eine gänzlich andere Beschreibung als die Beschreibung des Knechts. Dein Bruder ist gekommen, gemästetes Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Nein, weil er verloren war und wiedergefunden wurde. Weil er Sündenbekenntnis und Sündenvergebung empfangen hat. Wenn ich einen Knecht frage, kann er mir nur das schildern, was er in seiner Welt wahrnehmen kann. Wenn mich also etwas stört, ist es doch ganz entscheidend, wen ich dazu befrage. Befrage ich die Betroffenen oder befrage ich nur einen Beobachter? Und wenn ich einen Beobachter frage, muss mir klar sein, dass er mir nur seine Sicht in seinem Weltbild das erzählen kann. Also seine Interpretation und seine Wertung. Damit kann es bereits am Anfang eines Themas zu einer ganz wesentlichen Verzerrung kommen, die das Thema bis zum Ende wesentlich beeinflusst. Vers 28, der Anfang. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Es folgt eine heftige Reaktion. Zorn und sofortige Distanzierung. Was war der Auslöser für diese heftige Reaktion? War es diese einseitige Schilderung des Knechts? Oder liegt es mehr an seinem jüngeren Bruder, diesem Hallodri? Oder kommen hier zwei Punkte zusammen? Die einseitige Schilderung des Knechts und eben dieser jüngere Bruder, dieser Hallodri, die sich hier ergänzen. Was wird deutlich aus dieser Reaktion? Er wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Offensichtlich ist hier eine große innere Energie freigesetzt worden. Etwas, was sich über Jahre angestaut hat und jetzt in dieser Situation plötzlich aufbricht. Vers 28, zweiter Teil, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der Sohn wollte nicht hineingehen, deshalb kommt der Vater heraus und überwindet die Distanz, die der ältere Sohn aufgebaut hat. Die er nicht nur aufgebaut hat, sondern demonstrativ aufgebaut hat. Und es kommt zu dem entscheidenden und zum direkten Gespräch. Indem der ältere Sohn sagt, was er vielleicht über viele Jahre mit sich herumgetragen hat, aber sich nicht getraut hat auszusprechen. Sich nicht trauen bedeutet nichts anderes, wir erinnern uns, als Angst zu haben. Wieder dieses bedeutungsvolle Wort Angst. Angst zu haben ist, dem eigenen Vater zu sagen. Erst im Zorn wird die Angst beiseite geschoben und er sagt seinem Vater, was er wirklich denkt. Im Zorn wird sichtbar, was er über alle Jahre vertuschen wollte. Und so können wir sehen, in diesen wenigen Worten, das ist die Spitze eines Eisberges, was dort zum Vorschein kommt. Und wir wollen sie daraufhin auch untersuchen. Vers 29 und 30. Der ältere Sohn aber sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Das müssen wir uns nochmal deutlich machen. Wir kennen das gleich nicht ja von Kind an. Und wir hören dann manchmal schon gar nicht mehr richtig zu, weil wir sagen, wir kennen es ja schon. Haben wir schon x-mal gehört. Deshalb lasst uns das nochmal deutlich machen, was hier der ältere Sohn sagt. Jahrelang stinkt dem älteren Sohn etwas, aber er sagt seinem Vater nicht. Ihm stinkt's jahrelang, aber er sagt's nicht. Erinnern wir uns an die Eingangsgeschichte mit den Cornflakes? Könnte es bei dem älteren Sohn so sein, wie mit unserem Mann, der tagtäglich Cornflakes isst, weil er sich nicht getraut hat zu sagen, dass er Cornflakes nicht mag? Bis ihm irgendwann vielleicht der Kragen platzt und rausbrüllt, jeden Morgen muss ich diese blöden Cornflakes essen, du bist so gnadenlos. Die Verse nochmals nach Hoffnung für alle. Der Ältere entgegnet ihm bitter. All diese Jahre habe ich für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, gut, dass es mal ausgesprochen ist. Wichtig ist, dass man nicht immer alles verdrängt, sondern dass es mal ausgesprochen ist. Die Entscheidung ist dann aber so, wie geht man mit so einer Situation um? Lasst uns zuerst mal analysieren, was in dieser Aussage steckt. Es ist ja das erste Mal, dass dieser ältere Sohn überhaupt einen Einblick in sein Innerstes zulässt. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Was hören wir in dieser Aussage des älteren Sohnes? Ich diene. Plackerei, ich diene. Ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Ich wurde dafür nie belohnt. Wir hören hier viel Dienst und Vorschrift heraus. Und offensichtlich kennt dieser ältere Sohn die Vorschriften sehr genau. Er beschäftigt sich sicherlich viel damit, sodass er mit Recht sagen kann, ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Der allzeit rechtschaffene, verlässliche Sohn, der schafft und schuftet wie ein Diener oder Knecht. Nicht aus Freude, sondern gegen Lohn. Und das Paradoxe daran ist, er schuftet und arbeitet eigentlich für Lohn und diesen Lohn bekommt er nicht, weil er ja Sohn ist und ihm schon alles gehört. Nehmen, was ihm bereits gehört, traut er sich nicht. Da steckt wieder das Wort Angst dahinter, weil er in seinem Innersten eben ein Diener und Knecht ist. So merken wir in dieser Beschreibung, wie er einen inneren Zwiespalt hat. Er ist Sohn und damit Erbe, erwartet aber Lohn, was nur einem Knecht zusteht. Warum hat er sich all die Jahre nicht getraut, das zu sagen, was ihn blockiert? War es ihm gar nicht bewusst, dass er sich im Innersten auch nach Festen oder sagen wir es ganz salopp, nach Party gesehnt hat? Hat er vielleicht die ganze Zeit gedacht, diese Lust nach Party muss er bekämpfen, aus welchem Grund auch immer? Und jetzt in dieser Situation spricht er plötzlich aus, was er jahrelang bekämpft und verdrängt hat. Und so lebt dieser ältere Sohn zwar zu Hause beim Vater, aber ohne Freude. Den Bock, um freudig zu sein, erwartet er als Lohn. Weil er aber Sohn ist und ihm schon alles gehört, es ist Erbe, bekommt er keinen Lohn. Sich den Bock einfach zu nehmen, traut er sich nicht, weil er in seinem Innersten die Haltung eines Dieners und Knechtes hat. Null-Bock-Haltung. Mal auf ganz neue Sichtweise. Null Bock, null Freude. Ist das der Auslöser für seine heftige Reaktion? Er hört Singen und Tanzen, er hört das, was er selbst gern machen würde, aber sich über all die Jahre nicht getraut hat. Wieder versteckte Angst, obwohl er es eigentlich machen hätte können. Der Vater hat nichts dagegen. Wir erkennen nicht, dass er nicht die Freude haben könnte. Aber er hat es nicht gemacht, wegen dieser inneren Haltung als Knecht. Wollte den Bock als Lohn, aber weil er Sohn ist, bekommt er keinen Lohn. Er ist der Erbe. Sich den Bock einfach zu nehmen, traut er sich nicht. Prägt dieser innere Zwiespalt wesentlich das Leben des älteren Sohnes? Vers 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Was hören wir in diesem Vers? Distanz zu Brüdern und Schwestern, Distanz auch zum Vater. Man könnte indirekt auch einen Vorwurf heraushören, Sünde wird hier auch noch honoriert. Der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, dafür hast du ihm ein gemästetes Kalb geschlachtet. Das wird in direkte Beziehung gebracht. Ein Spruch, der mir in den letzten Monaten in zwielichtigen Situationen häufig geholfen hat, lautet wie folgt. Wenn Peter was über Paul sagt, sagt Peter mehr über Peter als über Paul. Nochmal. Wenn Peter was über Paul sagt, sagt Peter mehr über Peter als über Paul. Wenn der ältere Sohn etwas über den jüngeren Sohn sagt, sagt der ältere Sohn mehr über sich selbst als über seinen jüngeren Bruder. Jetzt nochmals Vers 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat. Könnte es sein, dass dieser ältere Bruder neidisch ist auf den jüngeren Bruder? Kann es sein, dass der rechtschaffene Sohn tief in seinem Innersten neidisch ist? Dass er tief in seinem Innersten eigentlich auch Exzesse machen wollte, so wie sein jüngerer Bruder? Das, was sein jüngerer Bruder getan hat, dass diese Gedanken ganz tief auch in ihm sitzen, aber er diese Sehnsüchte immer massiv bekämpft hat, nie zugelassen hat und er deshalb diese Gefühle ganz aus dem Bewusstsein verdrängt hat? Geht dieser maßlose Zorn auf diese verdrängten Sehnsüchte zurück, die er einerseits beim Vater sicherlich hat erfüllen können? Party mit dem Bock, das kann man offensichtlich beim Vater machen. Aber wahrscheinlich auch auf Sehnsüchte, die man beim Vater nicht ausleben kann. Sündige Wünsche, wo man in die Fremde muss. Das, was der jüngere Bruder ausgelebt hat. Ist das der eigentliche Grund für seinen Zorn? Eigene, unbewusste Sehnsüchte. Sehnsüchte, die ganz tief aus seinem Innersten kommen müssen, sonst wäre die Reaktion nicht so heftig. Ich weiß nicht, wie es euch mit Picasso geht. Ich habe früher immer Kopf geschüttelt, sagen, das ist ein Spinner. Das ist doch, was malt der? Ja? Und sowas hat auch noch Wert. Also man kann da die ganze Palette so runterziehen, da geben Leute noch Geld aus. Das ist doch verrückt, was der malt. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von Picasso. Ich habe leider nur so diese Größe. Was mich fasziniert mittlerweile ist eben, dass er so Gesichter malt mit unterschiedlichen Perspektiven. Er hat ja verschiedene Perioden gehabt. Ich bin auch kein Experte. Aber das hat mich angesprochen, wo ich in Barcelona im Picasso-Museum war. Diese unterschiedlichen Perspektiven. Und Künstler sind ja immer diejenigen, die etwas ehrlich ausdrücken. Sie malen das, was sie sehen. Und malen eben hier verzerrte Gesichter, unterschiedliche Perspektiven, die eben die Zwiespältigkeit von Menschen aufzeigt. Wie würde Picasso den älteren Sohn malen? Hätte dieser ältere Sohn auch so ein verzerrtes Gesicht, damit eben dieser innere Zwiespalt oder sogar die innere Zerrissenheit ausgedrückt wird? Nachdem wir jetzt viel Psychologie gemacht haben, ja, also wollen wir uns einmal theologisch einen theologischen Blickwinkel auf nehmen, und zwar den Blickwinkel der Gnade. Ganz offensichtlich ist, der ältere Sohn kann mit der Gnade seines Vaters nicht umgehen. Die Frage ist, warum? Warum kann der ältere Sohn mit der Gnade des Vaters nicht umgehen? Weil er dies offensichtlich noch nie erlebt hat. Warum auch? Er hat sein Gebot noch nie übertreten. Wer meint, noch nie das Gebot übertreten zu haben, wird noch nie ein Sündenbekenntnis abgelegt haben. Warum auch? Wenn ich meine, ich habe das Gebot noch nie übertreten, für was soll ich mich entschuldigen? Was soll ich bekennen, wenn ich meine, da gibt es keinen Grund dafür? Das wäre doch Heuchelei. Und wird deshalb noch nie bewusst, ich sage ganz bewusst, noch nie bewusst die göttliche Sündenvergebung erfahren haben. Das mag ein Grund sein, sich nicht an der Gnade des Vaters, an seinen Bruder mitfreuen zu können. Die Frage ist, gibt es noch weitere Gründe? Wie stark liegt der Grund für die fehlende Freude an der Gnade seines Vaters auch an seiner inneren Haltung als Knecht? Der Knecht kennt die Vorschriften und Lohn, aber ein Knecht kennt keine Gnade. Es gibt nur Vorschriften und Lohn, Arbeit und Lohn. Und der Wert der Arbeit hängt ab vom Maßstab, von den Vorschriften. Die Lohn ist die Verpflichtung des Chefs, diese Arbeit durch Lohn anzuerkennen. Das kann der Knecht sogar einklagen, weil es einen Vertrag gibt, einen Arbeitsvertrag, wie immer der auch aussieht, ob schriftlich oder per Handschlag. Es gibt einen Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der eine bringt Arbeit und dient und der andere gibt Lohn. Wenn ich diese Grundhaltung habe, ich tue meine Arbeit genau nach Vorschrift und ich erwarte mit Recht einen gerechten Lohn für meine Arbeit, dann bin ich berechtigterweise sauer, wenn dieses Gerechtigkeitsprinzip in Frage gestellt wird. Damit ist die Gnade des Vaters für so einen Menschen einfach ungerecht. Ist dieses Gefühl der Ungerechtigkeit ein weiterer Grund dafür, dass er sich nicht nur nicht freuen kann über die Gnade seines Vaters, sondern dass er sogar zornig wird und aus der Haut fährt? Ich habe eine Schilderung zum Leben des älteren Sohns gefunden, die wie folgt lautet. Wir ächzen und stöhnen, um Gott zu beeindrucken. Wir machen uns Stress, um uns selbst wieder in Ordnung zu bringen. All das ist eine glatte Leugnung des Evangeliums. Wir ächzen und stöhnen, um Gott zu beeindrucken. Wir machen uns Stress, um uns selbst wieder in Ordnung zu bringen. All das ist eine glatte Leugnung des Evangeliums. Lasst uns den jüngeren Sohn noch anschauen. Der jüngere Sohn bringt sich selbst in eine ganz schwierige Situation. Aber wir kennen das, Krisen können die großen Chancen im Leben sein. In solchen schwierigen Situationen ist es existenziell, ehrlich mit sich selbst zu sein, ehrlich Bilanz zu ziehen. In Vers 17 bis 20 lesen wir, da ging der jüngere Sohn in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Ehrlich zu mir selbst sein können. Ehrlich Bilanz ziehen und zu dieser Bilanz auch stehen, auch wenn sie negativ ausfällt. Und ich muss für mich ein Bild vom Vater im Himmel haben, dass ich mit meinem Vater im Himmel offen über alles reden kann. Und ein drittes noch, ich muss gelernt haben, Entscheidungen zu treffen. Ein Christ ist mit Tiefgang ist jemand, der weiß, dass er versagt hat und gelernt hat, mit dieser Tatsache zu leben. Wie lebt man mit dem eigenen Versagen? Wie lebt man, wenn ich Insolvenz anmelden muss, nicht bei einer anonymen Stelle, sondern beim eigenen Vater? Vers 20, zweiter Teil. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Als er noch weit entfernt war. Als er noch weit entfernt war und wird gesehen, das ist kein Zufall. Der Vater hat all die Zeit darauf geachtet, ihn so früh wie möglich zu sehen. Das war Teil seines Lebens, darauf zu achten, kommt mein Sohn zurück. Er hat die Hoffnung nie aufgegeben. Er wartet und sucht den Horizont ab. Jeden Tag bewegt sich da etwas. Es jammert ihn und es bricht der ganze Schmerz aus ihm heraus. Ein Vater, der Gefühle zeigt. Dem nicht genug, ein Vater, der zu seinen Gefühlen steht. Er wartet nicht, sondern rennt die weite Strecke ihm entgegen und fällt ihm um den Hals. Wir Männer freuen uns heute schon, dass wir gelernt haben, Menschen zu drücken. Ich bin früher so herangestanden und sagen, drückt mich halt mal. Ja, da bin ich so herangestanden wie so eine Säule und da durfte meine Mutter mich drücken. Dann später meine Schwester. Aber heute haben wir gelernt, ich zumindest, wir drücken uns, Gefühle zu zeigen. Zu zeigen, dass man einen mag. Aber das war kein Drücken, was hier drin steht. Sondern der Vater fällt ihm um den Hals. Die Geschichte wurde vor 2000 Jahren erzählt. Da wäre es auch schon eine Revolution gewesen, wenn Jesus gesagt hat, der Vater drückte seinen Sohn. Aber Jesus sagt, der Vater fällt ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater zeigt überschwänglich Gefühle der Freude und steht dazu. Mein Sohn ist zurückgekommen. Das ist der Vater, zu dem der jüngeren Sohn Vertrauen hat, was tief in seinem Innersten verankert ist. Zu so einem Vater kannst du eben Vertrauen haben, zu so einem Vater kannst du ein Schuldeingeständnis vorlegen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Dieses Sündenbekenntnis löst wieder eine Reaktion beim Vater aus. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der jüngere Sohn nimmt die unverdiente Gnade seines Vaters an. Unverdiente Gnade ist wie weißer Schimmel. Gnade ist immer unverdient. Der jüngere Sohn nimmt also diese Gnade seines Vaters an und freut sich sogar darüber. Da gehört einiges dazu, sich an der Gnade des Vaters freuen zu können, nach so einem verkorksten Lebensabschnitt, wo mir bewusst wird, dass ich am Nullpunkt angekommen bin. Und dies nicht nur mir selbst bewusst ist, sondern auch allen anderen nicht verborgen geblieben ist. Dass ich mir alles schenken lassen muss. Ich kann nichts dazu beitragen, nichts, wo ich noch ein wenig stolz drauf sein könnte. Nichts, was als minimalstes Grundkapital für einen Neuanfang gereicht hätte. Insolvenz anmelden beim eigenen Vater, ohne irgendwelche noch verwertbaren restlichen Werte. Der jüngere Sohn hat es geschafft. Ein Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, die Sündenvergebung, die er vom Vater bekommen hat und eben auch das Annehmen der Gnade Gottes, sich darüber freuen, weil er es auf einem ehrlichen Bekenntnis fußt. Unser Predigtthema lautet, warum scheinen manche Gläubige Angst vor Gottes Gnade zu haben und wie kann diese Angst überwunden werden? Wir merken, die Ursache für Angst vor Gottes Gnade sind vielschichtig. Da ist eine einfache Antwort nicht möglich. Aber am Beispiel des älteren Sohnes haben wir eine ganze Reihe von Aspekten und Auswirkungen gesehen. Ganz wesentliche Funktion hat auf jeden Fall diese Knechtshaltung. Eine Knechtshaltung, obwohl er Sohn ist. Der Lohn statt Erbe erwartet. Grundsätzlich lässt sich sagen, Unbekanntes macht unsicher und Unsicherheit führt je nach Persönlichkeit zu großen oder kleinen Ängsten. Ursache für Angst vor Gottes Gnade? Kann sein, weil Gnade nicht in mein Weltbild passt und mir damit fremd ist. Und Fremdes macht Angst. Wie kann diese Angst überwunden werden? Neben den Hinweisen auf Ursachen steht auch die Lösung in der Geschichte von Jesus. Und zwar in der Rolle des Vaters spricht ja Gott direkt zu uns. Vers 31 und 32. Er aber sprach zu ihm, er, der Vater, sprach zu ihm. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Beim Vater wird nichts unter den Teppich gekehrt. So groß seine Gnade auch ist, aber unter den Teppich gekehrt wird nichts. Er findet den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Worte. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Auch dass die Begründung, als der jüngere Sohn zurückkommt, es war die Begründung, er ist verloren und ist wiedergefunden worden. Und damit es der Ältere versteht, wiederholt er es nochmal. Wir feiern, weil er verloren war und wiedergefunden wurde. Das ist Klartext. Darum geht es, um nichts anderes. Dieses Verlorensein zu überwinden. Und noch eins ist entscheidend. Der Vater lässt die Distanzierung nicht zu, die dieser ältere Sohn aufgebaut hat, indem er sagt, dein Sohn. Er sagt ja nicht mein Bruder, sondern er sagt ja dein Sohn. Der Vater im Himmel lässt diese Distanzierung nicht zu. Der Vater sagt, dein Bruder, und merkt ihr, wie feingliedrig Jesus uns diese Geschichte erzählt? Wie viel er reinpackt in diese Geschichte? Mehr als Watzlawick, der Kommunikationstheoretiker? Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Freuen an den Brüdern, die zurückkommen zum Vater. Sich freuen an den Brüdern, die vielleicht auch zurückkommen in die Gemeinde. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Meint er nicht auch, dass sich darüber hinaus der Vater auch dies meinen könnte? Auch bei mir als Vater darfst du Freude haben. Du darfst dir einen Bock nehmen und Party machen mit meinen Freunden. Er hat es ja vorgemacht. Nicht nur mit dem Bock, sondern das gemästete Kalb. Beim Vater kann es Freudenfeste geben. Das ist nichts Besonderes, das gehört dazu. Freu dich als Erbe an dem, was dir alles schon gehört und an all dem, was du erben wirst. Du musst nicht warten, bis ich gestorben bin. Was heißt das für uns? Wir sollten aber fröhlich und guten Mutes sein. Könnte das der Schlüssel sein, auch für einen rechtschaffenen Adventisten? Und ich meine im wahrsten Sinne des Wortes rechtschaffen. Wir sollten aber fröhlich und guten Mutes sein, damit ich lerne, mit Gottes Gnade umgehen zu können. Damit die Gnade Gottes in mein Weltbild passt oder mein Weltbild sich so ändert, dass Gottes Gnade dort Platz finden kann. Wir sollten aber fröhlich und guten Mutes sein, damit wir aus dem Zwang, immer nur an Vorschriften und Lohn denken zu müssen, befreit werden. Befreit werden können durch Gottes Gnade. Damit wir auch befreit werden von dem Zwang, andere Brüder ständig be- und verurteilen zu müssen, befreit werden durch Gottes Gnade. Damit wir Menschen, die Gottes Kinder sind, auch als Brüder und Schwestern annehmen können und nicht nur annehmen können, sondern uns mit ihnen freuen können. Gott schenke uns allen diese Fröhlichkeit im Glauben und den guten Mut, dies auch offen zu zeigen, zu jeder Zeit, auch in der Endzeit oder sogar ganz besonders in der Endzeit. Lasst uns alle freudig Adventist sein, weil wir alle von der Gnade Gottes leben. Amen. Wir wollen uns erheben und zum Abschluss der Predigtstunde beten miteinander. Vater im Himmel, als deine Kinder kommen wir zu dir. Und du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht, ob wir mehr der jüngere Sohn oder mehr der ältere Sohn sind. Herr, hilf, dass wir lernen, fröhlich zu sein mit dir im Glauben, dass wir lernen, uns an deiner Gnade zu freuen, an der Gnade an uns und an anderen. Und dass wir Brüder und Schwestern auch als Brüder und Schwestern annehmen können, auch sie lieb haben können und uns mit ihnen freuen können. Herr, hilf du uns, dass wir nicht nur rechtschaffene Adventisten sind, sondern auch freudige Adventisten sind, die sich freuen, dass du bald wiederkommst und dass wir diese Freude auch mit in den Himmel hineintragen, wo wir ein großes Fest haben werden mit dir. Lass uns da heute schon freuen und fröhlich sein. Und dir sei Dank dafür. Amen.